Ja, herzlich willkommen zum heute nachmittäglichen Vortrag von Frank Rieger und Ron, die sich mit der Frage beschäftigen werden, ist Wahrheit wirklich das, was in den Geschichtsbüchern steht, oder wie wird irgendeine Wahrnehmung zu der Wahrheit TM, die wir ja alle gerne haben möchten. Viel Spaß.
Ja, willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Guten Tag, hallo, hallo. Könnt ihr mich hören? Okay, also. Willkommen von uns. Wir wollen uns nochmal über das Thema die Wahrheit und was wirklich und oder sonst noch passierte unterhalten. Wir müssen mal gucken, wie viel Unterhaltung im Sinne von Dialog mit dem Publikum wir hinbekommen. Mit nur einer Stunde, aber ich hoffe, das ist drin. Wir haben auch ein paar Publikumsfragen vorbereitet, aber ich denke, wir fangen jetzt erstmal an. Oh, das geht nicht, ich muss klicken.
Ja, worum geht es uns heute? Wir wollen uns unterhalten über Geschichten, darüber, was wir eigentlich wissen, die Informationen, aus denen wir unser Weltbild schöpfen, was mit den Medien eigentlich ist und was eigentlich die Wahrheit ist. Also ob die Wahrheit das ist, was wirklich passiert ist oder etwas ganz anderes. Darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Es gab so einen ähnlichen Vortrag schon mal vor ein paar Jahren und mittlerweile hat mich etliche Leute gefragt, den nochmal zu halten. Deswegen sitzen wir hier.
Genau, es gab auch eine Chaos-Radio-Sendung. Ich glaube, das war die Sendung 75. Da habe ich sogar eine Feedback-Mail bekommen. Das Schöne an der Feedback-Mail war, dass sie eins der Zitate gechallenged hat und wir dann feststellen mussten, dass das Zitat, das wir zitiert haben, wahrscheinlich gar nicht von dem ist, von dem wir gesagt haben, dass wir zitiert haben, sondern vielleicht von jemand anders. Leider ist das bis heute unklar, aber Check Your Facts ist natürlich immer eine gute Idee. Nun ja, dazu kommen wir später, denke ich. Erst unterhalten wir uns doch mal darüber, wie Geschichten entstehen. Und wenn wir jetzt mal nicht über Fiktion sprechen, sondern das, was man als Non-Fiction bezeichnet, das, wo es heißt, was mir neulich passiert ist oder das, was ich gesehen habe oder das, was mir jemand erzählt hat, was er gesehen hat und so weiter. Was läuft da ab in Kurzform? Wir haben das, was passiert.
Also von dem wir irgendwie annehmen, dass es tatsächlich passiert. Also sagen wir mal in der physikalischen Welt ein tatsächliches Geschehen. Und wie wir alle wissen, so sind wir in dieser Welt halt nur mit unseren Sensoren anwesend und mit unserem Hirn. Das heißt, von dem, was tatsächlich passiert ist, bildet sich in dem Wahrnehmenden, also dem, der das tatsächliche Geschehen wahrnimmt, eine Abbildung. Und die wird irgendwie einsortiert, mit anderen Sachen verglichen, die wir schon wissen, geprüft, ob es überhaupt sein kann. So viele Sachen, die nicht sein können, sieht man schlicht und ergreifend gar nicht. Da stellt sich immer die Frage, was passiert eigentlich, wie war diese schöne Frage von Terry Pratchett?
Nee, das ist keine Frage von Terry Pratchett. Die Frage, die wir an euch hatten, war, wenn im Wald ein Baum umfällt und es ist keiner da, um es zu sehen, macht er dann ein Geräusch oder so ähnlich? Und ich war der Meinung, Terry Pratchett hatte darauf eine Antwort. Nein? Dieses Publikum müsste es wissen.
Außer dir liest hier niemand Terry Pratchett.
Doch, doch. Okay, da empfehlen wir natürlich The Truth von Terry Pratchett. Das ist auch ein sehr schönes Scheibenweltromanchen. Nun gut, also die Abbildung, das was passiert, die Abbildung durch den Wahrnehmenden, die Einordnung durch den Berichtenden, die Geschichtenbildung durch den Erzählenden. Also das ist ja dann wohl hoffentlich auch wieder der Betrachter, weil sonst wäre es ja Fiktion. Und der Punkt ist, dass die Geschichte sich eigentlich an jedem dieser Punkte verändert.
Zwangsläufig.
Zwangsläufig verändert, weil man immer den Raum wechselt. Also das eine ist das, was ich sehen kann, ist ein Raum. Das, was ich was ich reflektieren kann, was ich gesehen habe, ist ein anderer Raum, das findet in meinem Kopf statt. Die Einordnung findet statt. Das, was ich erzähle, tue ich in einem anderen Raum, nämlich in meinem Sprachraum. Und dann geht das Ganze schon wieder von vorne los, nämlich dem ich es erzähle, da passiert das Ganze dann wieder von vorne. Die schöne technische Analogie, die ich gerne verwende, ist dieses Thema mit, wenn ich was habe und ich möchte das in meinen Computer bringen und hinterher wieder raus, dann nehme ich irgendwas und lege es auf meinen Scanner. Und der Scanner hat ja schon eine eingebaute Beschränkung. Der kann einen bestimmten Farbraum, der kann eine bestimmte Auflösung und diese ganzen Geschichten. Und dann geht das in mein Bildbearbeitungsprogramm rein. Das hat möglicherweise wieder einen anderen Farbraum. Also theoretisch ist der natürlich größer als der vom Scanner, weil das nicht durch Optik eingeschränkt ist. Und wenn ich es dann aus dem Computer wieder rauskriegen will, dann ist da einmal der Monitor, der hat wieder seine Farbräume und ähnliche Geschichten, seine, wie heißt das noch gleich,
Farbraum ist der richtige Ausdruck.
Farbraum und die Farbwahrheit.
Genau, und dann hast du wahrscheinlich noch eine Rot-Grün-Schwäche und eine Sonnenbrille auf.
Genau, und dann drucke ich es aus und da kommt dann wieder was anderes raus. Jeder, der schon mal versucht hat, Urlaubsfotos auszudrucken, kennt das Problem. Und
worauf wollte ich gerade hinaus? Das passiert. Und selbiges passiert halt auch mit Informationen und Geschichten und diesen ganzen Dingen. Im Kindergarten ist dieses Prinzip als stille Post bekannt. So, jetzt heißt es Medienökonomie.
Genau.
Da geht's weiter. Wie ihr wisst, sind wir beide Bruce Sterling-Fans. Dieses Buch Zeitgeist ist immer wieder sehr zu empfehlen. Und Sterling war einer der Ersten, der es in der, sagen wir mal, Populärwissenschaft schön auf den Punkt gebracht hat. Er sagt halt, es gibt da draußen sicherlich also was Ähnliches wie eine wirkliche Realität. Und wir können da aber nur mit dem, also können uns dem nur annähern, wir können da nicht hinkommen. Unsere Sensoren stehen uns da im Weg, die Beschränktheit der Sensoren, unsere Fähigkeit, uns auszudrücken, ist beschränkt. Das heißt, wir können immer nur ein Abbild schaffen. Und dieses Abbild wird umso besser, je mehr es ein Konsens ist zwischen den Menschen. Und daraus bildet sich dann der Geschichtenraum, also der Raum, in dem man Geschichten erzählen kann oder in dem Wahrheit entstehen kann, ist halt ein Konsensraum. Der Raum, wo, von dem wir alle so annehmen, okay, hier gibt es eine Gravitation, Licht hat ein bestimmtes Spektrum, wir haben eine Regierung, wir zahlen Steuern. So diese ganzen Realitätsbits sind ja konsensual. Und wenn man sich das außerhalb dessen bewegt, dann wird man entweder als verrückt erklärt, in den Knast gesperrt oder hat sonst irgendwie Spaß.
Richtig, und ist ja nicht so, also es gibt da schöne Zitate zu diesem ganzen Feld. Eins, das ich sehr gerne mag, ist von Roman Herzog, der da gesagt hat, viele schöne Dinge gesagt. Eins ist, Sprache ist die beschränkte Freiheit, sich auszudrücken.
Ja, es gibt auch eine schöne Richtung der Philosophie, die Konstruktivisten, die diesem Gedankengängen etwas ausführlicher nachhingen, als wir das hier heute tun können. Sehr empfehlenswert ist da von Heinz von Förster zum Beispiel, hat ein schön plakatives Buch, das heißt Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Sehr zu empfehlen. Ja, wir wollen gerne mal ein bisschen mit euch mit der Wahrheit spielen.
So, ja, man braucht aber bei diesen Büchern ungefähr eine halbe Stunde pro Seite. Also es ist nicht notwendigerweise Ferienlektüre oder vielleicht
doch,
ist es ausschließlich Ferienlektüre.
Genau, also, ja.
Und es kann ganz angenehm sein, die Randerscheinungen von Urlaub zu ertragen, wenn man zu dem Schluss kommt, ich denke, also seid ihr.
Ja, jetzt wollen wir euch gerne ein paar Fragen stellen. Wer von euch hier glaubt denn, dass der 11. September 2001 so passiert ist, wie es im Spiegel stand?
Nee, nicht lachen, Hand hoch. Nun traut euch doch.
Einer, zwei, drei. Ah, viele Seiten. Gut. Die zweite Frage, die wir haben.
Warte. Ich dachte, wir foltern sie noch ein bisschen. Sind das alle die drei da hinten und die vier hier vorn?
Okay. Also ihr befindet euch da schon ganz schön außerhalb der...
Es war genau andersrum. Ja.
Genau, die nächste Frage, die wir haben, ist: Wer von euch glaubt denn, dass die Amerikaner nicht auf dem Mond gelandet sind?
Das heißt, die überwiegende Mehrheit der Leute hier glaubt, dass die Amerikaner auf dem Mond gelandet sind.
Also wir reden jetzt von der ersten Mondlandung.
Von der ersten Mondlandung
also reden wir. Wer von euch glaubt, dass die erste Mondlandung so stattgefunden hat, wie es im Fernsehen zu sehen war?
Okay, wer glaubt, dass es nur die zweite gab? Und wer glaubt, dass es alles in Nevada gefilmt worden? Ah, durch auch ein paar.
Okay, weiter. Jetzt sind wir ein bisschen härter. Wer von euch glaubt, dass die RAF-Gefangenen in Stammheim ermordet wurden? Ja, also wir sehen, wir haben hier ein Publikum, bei dem sich offensichtlich die konsensuale Realität anders bewegt als da draußen.
Ich glaube, die wollen nur nicht zugeben, dass sie das glauben, was alle anderen auch glauben. Immerhin bedeutet das, dass wir hier das Publikum haben, was denkt, dass das eine Blöße wäre. Das ist schon mal gut.
Come on, everybody's doing it.
Ja. So, und jetzt kommt die interessante Frage, denken wir. Spielt es eine Rolle?
Wer von euch glaubt, dass es eine Rolle spielt? Okay. Oh, das ist doch eine ganze Menge.
Ja, das war schon mal gut die Hälfte.
Ja.
Warum? Das war, ich bin ehrlich interessiert, warum spielt das eine Rolle? Wegen Gerechtigkeit.
Also zu Deutsch, ihr wollt gerne wissen, was wirklich passiert ist.
Und dann daran eure Handlung orientieren. Sehr ordentlich.
Okay, wer von euch will wissen, was wirklich passiert ist? Ihr armen Schweine.
Ich meine, ein paar von den Dingen berühren uns vielleicht nicht mehr so sehr, ein paar andere berühren uns gerade sehr. Also von daher denke ich, ist es schon verständlich, dass die Leute wissen wollen, was wirklich passiert ist.
Ja, es wird immer weniger wichtig, was wirklich passiert ist, je länger es hier ist.
Wenn ich darf, hier zu eurer Linken. Ich würde gerne auf die Frage eingehen, spielt es denn eine Rolle, was wirklich passiert ist? Ich finde, es spielt eine Rolle, muss aber natürlich zugeben, es ist eine idealistische Vorstellung, zu sagen, es ist wichtig, was wirklich passiert ist, oder zu wissen, dass das, was erzählt wird, auch wirklich passiert ist, weil es natürlich zum einen in Grenzen nur möglich ist, zu erzählen, was wirklich passiert ist, zum anderen, das selten auch tatsächlich Entscheidungen auslöst, zu wissen, was wirklich passiert ist. Und die Prozesse, die würde ich jetzt...
Genau, danke.
Okay, danke.
Na, vielleicht... Nein.
Ja, das war genau der Punkt.
Das ist... Richtiger Punkt. Alle Punkte gehen an den Kandidaten. Es spielt eine Rolle, tatsächlich, weil Leute ihr Weltbild, ihre Entscheidungen, ihr Handeln davon abhängig machen. So, und bei Bruce Sterling heißt es dann so schön, es ist egal, wenn es egal ist, ist klar. Wenn es egal ist, wenn es keine Rolle spielt, spielt es keine Rolle. Aber wenn es eine Rolle spielt, spielt es eine Rolle, weil es andere Leute gibt, die dasselbe dann glauben und die darauf ihre Handlungen abstellen. Und desto größer die Leute, desto schlimmer, wenn es nicht gestimmt hat.
Also die Veränderung passiert immer dann, wenn viele Leute dasselbe glauben. Genau, wir sind alle Individuen. Nochmal im Chor bitte.
Je nun.
Okay, weiter.
So. Und dazu möchten wir dann ein Mittel zur Sinnesschärfung anbieten. Das ist dieser schöne Spruch, von dem wir dachten, dass er von Rousseau kommt, der da sagt, jede Geschichte hat vier Seiten. Vier. Das mit den zwei Seiten kennt ja jeder, aber vier sind es wirklich. Trust me on this. Deine Seite ist klar, ihre Seite ist klar, die Wahrheit und das, was wirklich passiert ist. Und die Sinnesschärfung ist die Unterscheidung zu machen zwischen der Wahrheit, TM, und dem, was wirklich passiert ist, was eigentlich das Trademark verdient. So, und wir haben ein bisschen recherchiert, also wir dachten erst, es wäre von Rousseau aus irgendwelchen Gründen. Ich habe nicht mal mehr wiedergefunden, wo stand, dass es von Rousseau ist.
Im Internet.
Ja. Ja, aber in den Fortune-Cookie-Files ist es ohne Autor. Und dann haben wir ein bisschen rumgesucht und wahrscheinlich war es Bertrand Russell, der hat sich mit dem Thema sehr beschäftigt.
Aber wir
und
haben,
der klingt immerhin so ähnlich. Und von daher könnte er es gewesen sein.
Also
aber
überliefert ist es nicht. Er wird glaubhaft verdächtig, es gesagt zu haben, aber.
Genau. Ja. Okay, richtig. So, und wenn man eine Unterscheidung macht zwischen dem, was wirklich passiert ist und der Wahrheit, dann im Hinterkopf behält, dass das, was wirklich passiert ist, auf eine Art egal ist, weil man es nicht abbilden kann. Ja? Und sich also sowieso die Frage stellt, ob einer im Wald war, als der Baum umgefallen ist.
Also das, was wirklich passiert ist, ist eigentlich nur die Leinwand, auf der die Geschichte gemalt wird. Also der ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Geschichtsschreibung. Ne? Also wenn wir uns mal so ein Geschichtsbuch angucken, dann sehen wir halt da so ein paar Fakten. Irgendwie der wurde dann und dann gekrönt und der war dann und dann Kaiser und irgendwie dann und dann brachte er die Pest aus. Aber so die bedeutsamen Details, die werden halt von den Siegern geschrieben. Also Geschichtsschreibung ist immer die Geschichtsschreibung der Sieger. Die Leute, die verloren haben bei irgendwelchen großen Konflikten, sind in der Regel nicht mehr diejenigen, die die Geschichten schreiben. Oder kennt jemand Geschichtsbücher, in denen ausführlich die Mindermeinungen, wie so in Gesetzen, Gesetzeskommentaren gemacht werden? Es gibt ein paar, das ist richtig.
Peter ja, Weiß und dann? Das stimmt. Ästhetik des Widerstands, ja. Okay. Also wenn wir bei dem Bild bleiben, dann denke ich ist das, was wirklich passiert ist, wirft einen Schatten auf eine Leinwand und darauf wird dann gemalt. Ja, dichter kommen wir nicht ran. So, und die Frage ist dann, wer malt und welches Bild setzt sich durch? Und es gibt da dieses schöne Konzept des Major Consensus Narrative. Das wird auch in der Zeitgeist ausführlich erklärt. Und ich denke, das ist ein sehr schöner Begriff, mit dem man arbeiten kann. Es gibt andere Leute, wie zum Beispiel, da gibt es auch zwei lustige Bücher, das eine heißt Freakonomics und das andere heißt The Underground Economist. Und die arbeiten, da heißt es, glaube ich, so die, wie war das, der gesunde Menschenverstand oder so. Auch so eine grausame Geschichte. Und also Major Consensus Narrative ist das, was die Mehrheit
am Ende glaubt.
Und es ist aber eine Geschichte. Man achtet da halt auf die Wortwahl. Es wird von einem Narrative gesprochen, von einer Geschichte. Und das Schöne am Major Consensus Narrative als Konzept ist, dass dort die Wahrheit nicht als das, was wirklich passiert ist, definiert wird, ja? Sondern es ist hier völlig klar, dass das, was Major Consensus Narrative ist, ist eine modellierbare Masse, etwas, was man beeinflussen kann, was als die Wahrheit von den meisten Leuten, Major Consensus, akzeptiert wird, aber das muss nicht notwendigerweise irgendwas mit dem, was wirklich passiert ist, zu tun haben.
Also in der Regel ist es so, dass es gibt halt so ein paar Faktoren, die arbeiten noch ein bisschen später raus, aber in der Regel ist es halt so, dass die beste Geschichte gewinnt, also die sich am besten erzählen lässt, die am häufigsten erzählt wird und die am besten zum sonstigen Rest des Major Consensus Narrative passt.
Ja. Also ich denke, der interessante Punkt hier ist, dass die Aussage auch klar ist, der Major Consensus Narrative ist sowohl die Plattform als auch die Grenze von dem, was wahr sein kann für die Mehrheit. Ja? Das heißt, wenn du eine Geschichte präsentierst, die sich außerhalb dessen bewegt, was Major Consensus Narrative ist, ja, dann kann das passiert sein, ja? Aber es glaubt sowieso keiner.
Oder die Zweifel sind nicht stark genug. Also zum Beispiel das Beispiel der Mondlandung ist wieder ein sehr schönes. Ja, also da ist es so, dass es gibt halt irgendwie hinlänglich dokumentierte Zweifel und manche Leute denken sich, ja, könnte sein, ist in Nevada gefilmt worden. Manche Leute denken sich, na, das würden die doch nie machen. Oder die Russen hätten es irgendwie mitbekommen. Und am Ende ist der Major Consensus Narrative momentan immer noch, ja, die sind da wohl gelandet. Die waren da wohl da. Und bis die Chinesen da gelandet sind und geguckt haben, ob keine Trümmer da stehen, wird auch niemand sagen können, ob es nicht so war.
Ja, und selbst dann.
Genau. Du meinst, die Chinesen haben denn die Trümmer hochgebracht? Als Ausgleich dafür, dass die Amis den Dollar nicht so schnell abwerten?
Ich wollte gerade sagen, das wird an der Stelle ganz klar mit der Devisensituation zu tun haben. Gar keine Frage. So, also die Wahrheit.
So, dieser Major Consensus Narrative, also der Raum, in dem Geschichten erzählt werden können und der durch Geschichten erweitert wird, der ist immer größer geworden. Ne? Also wir haben halt irgendwie, wenn wir jetzt mal von unserer Situation hier ausgehen, hatten wir so das Römische Reich, so, in dem es bestimmte Dinge gab, die waren die Basis, auf der man Geschichten erzählen konnte. Also es gibt halt Pferdewagen, es gibt halt Sklaven, es gibt halt so die sonstigen Features, die halt Voraussetzungen dafür sind, dass eine Geschichte erzählt werden kann. Und, ach so, das war jetzt im Römischen Reich. Das Christentum bildet auch einen eigenen reichhaltigen Schatz an möglichen Geschichten, die wahr sein können oder auch vielleicht nicht wahr.
Ja, Dinge, und dann werden Dinge halt umdefiniert und den Leuten erklärt, wie es alles nicht so gut war vorher und so, und dann die Dinge verfallen. Ja? Also wenn man heute nach Finnland fährt, nur mal um irgendein Land zu nennen, und dort ins Heimatkundemuseum geht und sich dann anschaut, so in Finnland, wie hat sich da die Menschheit entwickelt, da gibt es einen Punkt, wo die sagen müssen, naja, alles das, was vor dem Christentum passiert ist, das wissen wir nicht mehr so genau, weil da quasi so etwas Ähnliches wie eine Bücherverbrennung stattgefunden hat. So, die Geschichten, die es gab, wurden annektiert. Das kennen wir ja auch, also die Geschichte mit dem Weihnachtsmann und...
Du meinst die Wintersonnenwende.
Wintersonnenwende, ja. Und solche Sachen. Und die erlaubte Geschichte wird in die Köpfe gedrückt. Und wenn man das hinreichend nachdrücklich macht und so ein paar Leute verbrennt, die nicht einer Meinung sind, dann ist man da auch ganz effektiv mit. Inzwischen bedient man sich ja anderer Mittel. Also die Kolonialisierung war mehr so, wir haben Leute, denen haben wir was beigebracht, die stecken wir auf Schiffe, schicken sie raus und dann sorgen die schon dafür, dass alle anderen auch das glauben, was sie glauben. Und dann kamen die Massenmedien.
Also die Massenmedien sind ja eigentlich das Heraufziehen eines globalen Geschichtenraums mit ziemlich merkwürdigen Auswirkungen. Auf der einen Seite haben wir sowas wie Bollywood, also die umgekehrte Kolonialisierung, der inverse indische Medienimperialismus.
Ja, genau. Wir haben extra nicht Medienimperialismus geschrieben, sondern mehr Massenmedien, weil man kann jetzt unterstellen, dass das alles in eine Richtung geht, aber das tut's nicht. Also man kann auch in Australien auf der Fähre Derek sehen. Ja, so. Und es sind nicht genug Geschichten da, also verkaufen sie sich alle gegenseitig Geschichten. Die Geschichten, die verkauft werden, will ich jetzt mal gar nicht unterstellen, dass das gesteuert wird, sondern das orientiert sich daran, was die Leute gerne sehen. Sondern also das wird dadurch gesteuert, was der Major Consensus Narrative erlaubt oder so ähnlich.
Also die Geschichten werden verkauft, die am besten zum Major Consensus Narrative passen und ihn erweitern. Das hat ziemlich brutale Auswirkungen. Also zum Beispiel du erzählst es neulich, die Geschichte mit dem Verhalten bei Polizeikontrollen?
Richtig, das ist irre, oder? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in amerikanischen Filmen und überhaupt in Amerika hat man sich ja bei einer Polizeikontrolle speziell zu verhalten. Das heißt anhalten, rechts ranfahren, sitzen bleiben. Nicht aussteigen. Hände da halten, wo man sie sehen kann. Also am Lenkrad. Und dann höchstens, dann, wenn der Polizist da ist und die Waffe auf einen richtet, dann darf man den Rollladen runter machen. Das Fenster. So, und warum? Weil in den USA Leute Waffen haben könnten. Also die Wahrscheinlichkeit in einigen Ecken sogar sehr hoch ist. Und deswegen ist das so, zum Schutze des Polizisten macht man das so. In Deutschland ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit der Waffe aus dem Auto springt, doch sehr, sehr gering. So, was sehe ich trotzdem neulich in so einem, keine Ahnung, Polizeiserie, Krimi, irgendwas, dass, also einer deutschen Produktion, dass dort plötzlich genauso gehandelt wird. Ja, also die kopieren diese Szenen, dieses Handeln, sorry? Du meinst, das ist jetzt wirklich so und hat sich geändert? Naja, ist ja spannend.
Also die Medienrealität, also die,
das ist das,
die Realität,
was du glaubst.
Die Realität wurde sozusagen dem Fernsehen angepasst, damit es alle besser verstehen?
Ich meine, nächstes Beispiel ist die Art und Weise, wie Hochzeiten ausgerichtet werden in Deutschland inzwischen. Also es gibt inzwischen wirklich viele, viele Leute, die der Meinung sind, dass es halt schon immer so war, dass die Braut vom Brautvater an den Altar geführt wird. Ja, tatsächlich ist das nicht, wie es schon immer war, jedenfalls nicht in Deutschland.
Norddeutschland.
Norddeutschland? Fair enough. Gibt es noch ein anderes Deutschland?
Also ich habe nochmal nachgeguckt, es hängt im Wesentlichen davon ab, welcher christlichen Sekte man zugehört. Aber ein sehr wesentlicher Punkt ist, wenn wir uns zum Beispiel diese Folterdebatte angucken, die wir ja dieses Jahr zum Teil auch noch hatten, die fand eigentlich im Wesentlichen auf einer globalen Basis statt, nämlich 24, der Fernsehserie. Also die Diskussion fand anhand von Movieplots statt. Das heißt also auch die, wie wir schon festgestellt haben, wir werden von Leuten regiert, die sich ihr Internet ausdrucken lassen oder es halt mit Chauffeur benutzen. Und was die halt noch können, ist gerade noch so die Fernbedienung benutzen. Und was sehen die dann? Da sehen die halt Serien, in denen foltert der schöne blauäugige Polizist halt den bösen, handtuchtragenden Terroristen und verhindert die Atombombenzündung. Und so werden dann unsere Gesetze gemacht.
Da gab es doch diese schöne Geschichte, dass das amerikanische Militär tatsächlich Leute dahin geschickt hat zu den Produzenten und gesagt hat, wir möchten das nicht, wir machen das ja gar nicht. Und die haben gesagt, ja, okay, aber habt ihr dieses besonders coole Wahrheitsserium oder habt es nicht?
Ja, also die Globalisierung des Geschichtenraums führt halt genau dazu, dass halt die Wahrnehmung von bestimmten Ereignissen oder auch die Einordnung von bestimmten Ereignissen signifikant vereinheitlicht wird. Und auch das Verhalten einheitlicher wird. Also ich sehe das zum Beispiel so in einer Straßenbahn, so bei den etwas weniger bemittelten, geistig bemittelten Teilnehmern der Bevölkerung. Die benehmen sich halt wie auf RTL 2. Wie sie das halt in irgendwelchen komischen Talkshows sehen, wenn die sich ankeifen. Ne? Also so diese typischen Gesten, so wenn die sich dann so ankeifen, so mit so nach vorne neigen und so und irgendwie die Hände nach oben nehmen, die benehmen sich, als würde die permanent eine Kamera auf sie gerichtet sein. Ne? Das ist unglaublich.
Nee, die wissen was, was du nicht weißt. Ja, also schickt eure Kinder in den Theaterunterricht. Ja, vor der Kamera gut rüberkommen wird immer wichtiger. Genau, also Massenmedien. Massenmedien haben wir versucht, ein bisschen neutral zu formulieren, weil da eben viel Content eben auch schon getauscht wird, als diese Dinge zentralistisch orientiert und organisiert. Und so, und darüber ist etwas passiert, was uns jetzt in den Zeiten des Internets nochmal einen ganz schönen Schub bekommen hat, nämlich dieses Thema Global Audience. Du hast einfach Geschichten, die haben wirklich viele Leute schon mal gesehen, weil sie eben übersetzt worden sind und anderes. Und jetzt haben wir noch das Internet und sehen jetzt etwas, was ich ganz faszinierend finde, weil hier die Möglichkeit ist, dass man sich sozusagen selber aussuchen kann, was man glaubt und eine große Menge Leute finden kann, die das auch so sehen. Ja? Also man ist da halt überhaupt nicht mehr eingeschränkt und dort haben wir dann eine Gegenbewegung. Ja? Also Massenmedien im Sinne von irgendwo Content wird irgendwo reingesteckt und landet dann bei einer Menge Leute. Das ist das eine. Und selbst wenn man jetzt Spartenkanäle hat und ähnliches, ist aber das Publikum der Empfänger und kann sich nicht vernetzen, kann sich nicht austauschen. Du hast sehr schlechten Feedback-Kanal. Das ändert sich jetzt natürlich.
Was ist denn aus dem interaktiven Fernsehen geworden?
Wie, was?
Es gab mal so einen Trend, interaktives Fernsehen.
Ja, oh ja, also die Geschichten, die wir gehört haben, nicht? Und dann kannst du mal klicken und dann kannst du das T-Shirt kaufen, das er anhat. Ja, oder, na gut, lassen wir das. und das Spannende ist hier natürlich, dass während man sicherlich sagen kann, dass so Sachen wie Römisches Reich, Christentum, Kolonialisierung, Massenmedien zu einer Vereinheitlichung führen, die an der Stelle Global Audience plus Internet und diese, ich bin von jedem anderen nur noch 200 Millisekunden entfernt, dazu führt, dass sich halt Communities bilden können, die ihr eigenes Ding glauben, vielleicht sogar ihren eigenen Content produzieren und sich dann komplett abnabeln können vom Major Consensus Narrative.
Also zum Beispiel Communities, die Lego-Porn mit biblischen Themen produzieren.
Genau. So. Aber ich denke, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber für mich ist das seit Jahrhunderten sozusagen da der erste Gegentrend, wo richtig Masse bewegt werden kann. Gut, wenden wir uns den Wiedererzählern zu. Ja? Hier gibt es eine schöne Innenansicht von einem Journalisten.
Ja, also Egon Erwin Kisch in diesem Fall, einem der bekannteren Reporter aus der alten Zeit noch, als es noch sowas wie Reporter gab. Und dem sagte sein Chefredakteur, als er anfing, seinen neuen Job, ich glaube, in Australien, es gibt gute Geschichten und es gibt wahre Geschichten. Gute und wahre Geschichten gibt es nicht. Und Kisch dazu, ich merkte mir diesen Satz gut, mit Ausnahme des kleinen Wörtchens nicht.
Naiv, oder?
Naja, er hatte auch tatsächlich...
Rührend, oder?
Ja, also die...
Man weiß nicht, ob man lachen oder, also zynisch lachen oder weinen soll.
Ja.
Und aber es ist erstmal ein Anspruch, was schon schön ist. Aus meiner Sicht, also die Frage ist so ein bisschen, was ist eine gute Geschichte? Ne? Wenn er sagt, gute Geschichten, was meint er mit gut? Wie viele Dimensionen hat hier das Wort gut? Ja? Gut erzählt, schnell erzählt, in einfachen, kurzen Sätzen erzählt, mit vielen Bildern erzählt und ähnliches. Und ich denke, also wir haben da ja erstaunliche Erfahrungen gemacht in unserer Zeit als Pressesprecher, dass man dann halt schon diese Situation halt das hat, dass eine Kamera an den Kopf gehalten wird und dann heißt es, erklär doch mal, so, und dann erklärt man mal. Und dann heißt es, vielen Dank, so, und jetzt erklär doch nochmal für alle. So, und
im dritten
dann erklärt man das nochmal für alle, denkt man, und dann heißt es, also wir erklären dir jetzt nochmal, was unser Publikum ist, und dann erklärst du es bitte nochmal für die.
Also typischer, also am härtesten ist es eigentlich im Frühstücksfernsehen. Also ich hatte da mal einen sehr denkwürdigen Redakteur, der sagte, okay, stellen Sie sich bitte Folgendes vor. Gesendet wird es morgens um 9. So, der Herr des Hauses ist raus aus dem Haus, der ist arbeiten. Die Frau steht am Bügelbrett und braucht ein bisschen leichte Unterhaltung. So, die ist so Ende 30, hat nicht so viel im Kopf und eigentlich eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen. Und jetzt machen Sie noch mal Ihr Statement für die.
Und das ist schlimm. Also das ist schlimm für jemanden, der denkt, da draußen ist ja auch dieses Publikum. Und man möchte da ja denen auch was mitgeben, nicht wahr? Und dann wird es schwierig, weil man dann nur die kurze Geschichte erzählen kann oder die wahre Geschichte sozusagen. Und manchmal ist halt kürzer und ein bisschen wahr besser
als
gar nichts zu sagen. Tja, schwierig. Aber das ist etwas, was man im Hinterkopf haben muss, wenn man irgendwem zuhört, der da im Fernsehen ist. Ja? der hat das vielleicht schon dreimal erklärt. Und mit dem, was da dann aufgenommen ist, worden ist, das ist das, was der da die Klappe in der Hand hält, denkt, das könnte beim Publikum noch verstanden werden.
So. Also die Helmut Kohl hat das ja sehr schön zusammengefasst. Und zwar, ich kann seine Situation gut nachvollziehen. Er hatte offensichtlich so die Situation, die wir alle haben, wenn wir so eine Zeitung aufklappen und über einen Artikel stolpern, wo wir zufällig Ahnung haben von dem, was da passiert ist. Denke ich immer so, naja, also so im Groben ist es vielleicht schon so halbwegs richtig, so, aber im Detail ist es doch richtig doll grundfalsch. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, die gesamte Zeitung besteht aus nur solchen Artikeln. Jeder einzelne dieser Artikel, jeder einzelne dieser Fernsehbeiträge, jedes einzelne dieser Medienbits, die wir wahrnehmen, ist so, dass irgendwo auf diesem Planeten sich immer in den Kopf schießt, mein Gott, das hätte man doch mal richtig erklären können. Oder das ist doch richtig falsch. So, das ist tatsächlich die Medienrealität, die wir da haben. Also der haben.
Ich weiß nicht, also mir ist es aufgefallen, dass ich dieses Jahr zwei Leute hatte, die mir erklärt, unabhängig voneinander und auch total anderes Publikum, die mir erklärt haben, dass ihnen das aufgefallen ist. Ja? Einmal ein verwandter Großvater, der sagte, er liest immer das Käseblatt und ab und zu stehen da ja Sachen drin, davon versteht er was und dann stellt er fest, dass es nicht richtig oder zumindest nicht vollständig oder ähnliches. Und da müsste er ja den Schluss auf den Rest, das transferieren. Und was würde denn das bedeuten? Und neulich in so einer Runde mit ein paar Journalisten, wo einer meinte, also ich lese da was und davon verstehe ich was und es ist doch eigentlich nur Sägemehl. War das Wort, fand ich auch schön. Und was bedeutet das eigentlich für den Rest? Naja, es ist alles nur Sägemehl.
So, wie lange beschäftigt man sich so am Tag damit im Schnitt? In Deutschland ist der Fernsehkonsum 3 Stunden 40 pro Tag. 2006, aktuelle Zahlen.
Wer hier hat überhaupt einen Fernseher?
Leichtes Zögern.
Leichtes Zögern, ist es erlaubt, einen Fernseher zu haben?
Wer kommt auf...
Was sagt mein Nachbar dazu?
Okay, wer kommt... Jetzt kommt die... Nein, also von der Seite hier gibt es keine Kamera, glaub mir. Okay, und wer von euch kommt auf, sagen wir mal, 3 Stunden Konsum bewegter Bilder am Tag? Jetzt mal nicht Fernsehen, sondern auch YouTube und dergleichen Dinge mehr?
Ich hoffe, das ist berufsbedingt.
Okay, und jetzt mal die Porn-Admins die Hände runter. Ja, noch so eine interessante Zahl, über die wir gestolpert sind beim Recherchieren für diesen Talk. Man denkt ja immer, mehr Sender bringt mehr Vielfalt, bringt mehr Meinungsbildung. So ist ja das klassische Argument im Privatfernsehen. Interessanterweise, oberhalb von 30 verfügbaren Sendern, also die man tatsächlich empfangen kann, stagniert die Anzahl der tatsächlich genutzten Sender bei etwa 10. Also steigt dann halt nochmal so von 9,1 auf irgendwie sowas wie 9,4 pro nochmal 10 Sender mehr oder so. Aber de facto kommt es nicht über 10 hinaus. Das heißt, die tatsächliche Anzahl der genutzten Sender im Fernsehen ist etwa 10 ja, pro Haushalt.
Wobei man natürlich nicht den falschen Schluss ziehen darf, dass es die 10 selben sind.
Nee, natürlich nicht.
Die interessante Frage ist, wie viele von diesen 10 schauen sich die meisten Leute noch an? So, und ich meine, also früher war Tagesschau ja Muss. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, ob das heute noch so ist, also nicht mehr notwendigerweise für mich.
Tagesschau.de gibt es ja zum Glück.
Ja, das auch. Ich meine, früher war es halt so, dass wenn 8 Uhr, da rief man nirgendwo an, weil die waren ja alle Tagesschau gucken. Erst wieder 8.15 Uhr durfte man zum Telefon greifen. Heute telefoniert man ja nicht mal mehr. Na.
Ja, und der interessante Trend ist...
genau, das war das wirklich Lustige, war, dass sie da noch so ein paar Balkendiagramme hatten in dieser Übersicht, wo betrachtet wurde, wofür die Leute das jeweilige Medium nutzen. Und das war so ganz pauschal, einmal Fernsehen, einmal Internet. Und das Interessante war, dass es da eine ganz klare Überhang gab, Fernsehen ist Unterhaltung und die Fakten schlage ich im Internet nach.
Na, nackte Fakten, nicht wahr? Nee, nackte Tatsachen hieß es, genau. Tatsächlich benutzt wird das Internet von den meisten Leuten in der Tat, um Hintergrundinformationen nachzuschlagen, also im Rest der Bevölkerung, und um spontan auftretende Fragen des Alltags zu beantworten. Ich würde es mal den Wikipedia-Effekt nennen. Ja.
Genau. Ja. Gut, also, was wird Wahrheit? Wahrheit wird, was sich gut erzählen lässt. Was sich gut erzählen lässt, sind Dinge, die in die alten Schemata passen, der Archetypen, der Geschichten, die es gibt, Dinge, die, je nach Geschmack kurz genug sind, lang genug sind, in kurzen Sätzen oder auch nicht.
Und ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit erregen. Ne? Also ein Journalist hatte mir letzte Woche eine sehr schöne Regel, als wir uns darüber unterhielten, was sind denn nun so die Geschichten, die gut sind? Also woran erkennt man eine gute Geschichte? Sagt das ganz einfach. Wenn du nach 3 Whisky, die jemand erzählen kannst, der auch 3 Whisky getrunken hat und der kann sich am nächsten Morgen noch daran erinnern, dann war die Geschichte gut. Und es gibt halt Sachen, die sind halt einfach zu komplex. So, also die einfache Regel ist, wenn du irgendeine grobe Sauerei begehen willst, dann mach sie ordentlich komplex. So, also wer kann sich hier noch so an die Details vom Leuna-Parteispendenskandal erinnern? Naja, so immerhin 1-2 Handbewegungen. Ja. Da gab es in der Zeit dann mal dieses Ausfaltposter mit der Grafik, was da eigentlich so vermutlich passiert ist. Das war leider nicht online zu finden. Ein ähnlich komplexer Skandal war der Wall Street Skandal. Kann sich noch jemand an den erinnern? Nee? Haben wir hier mal eine kleine Gedankenhilfe?
Raus. Ja, Akku geht gerade nicht raus.
Ja, total übersichtlich, oder? Und und der Hammer ist, die allermeisten großen Sauereien, die auf diesem Planeten passieren, die sehen halt so aus. So, die kann man halt nicht mehr in eine Geschichte verpacken, selbst bei größten Bemühen. So, der durchschnittliche investigative Journalist in Deutschland muss alle halbe Jahre eine Geschichte abliefern, die sich erzählen lässt. Also die sich, sagen wir mal, so auf 3-4 Seiten abbilden lässt. So, also normalen Zeitungsseiten oder halt in irgendwie einem 8-Minuten oder 10-Minuten irgendwie in einer investigativen Fernsehsendung. Wenn man sich so die Sachen anguckt, dann erscheint das relativ schwierig. Das heißt also, es gibt Geschichten, die kann man offensichtlich einfach nicht mehr richtig gut erzählen, sodass sie noch bei vielen Leuten ankommen.
Naja, also das Diagramm in der Zeit war nicht nur dadurch beeindruckend, dass es wirklich halt Doppelseite Zeit, also was ist das, A3 oder so gebraucht hat, sondern sie konnten es auch nicht mehr nur in Schwarz-Weiß darstellen, sondern brauchten halt die dritte Dimension des Printfarbe. Ja, das war schon hart. So, wobei man kann da natürlich auch Fehler machen, wenn man eine Geschichte richtig komplex aufbaut und dann kommt jemand, der das ordentlich reduzieren kann auf was ganz Banales, dann hat man natürlich wieder richtig Pech gehabt.
Also, warte mal, was mir da gerade einfällt. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie Skandale in den USA funktionieren, dann stolpern die Leute nicht über den eigentlichen Skandal, Unterschlagung oder irgendeine komplexe Geschichte, sondern darüber, dass sie über diese Tatsache dann im Untersuchungsausschuss gelogen haben. Weil das ist wiederum eine einfache Geschichte. So, der hat sich da hingesetzt und hat gelogen, Stempel drauf, Geschichte abgehakt, ab in den Orkus. So. Der hat irgendwie Millionen über die Bermudas verschoben und sein Bruder und irgendwie die dritte Schwägerin war auch noch dabei und dann ging es noch über Panama. Versteht wieder keiner. Also aufpassen, wenn man erwischt wird bei komplexen Geschichten, einfach sagen, yeah, so.
Ja, genau. So, und dann die interessante Frage, wenn ich mehrere konkurrierende Geschichten habe, welche überlebt? Da gibt es ja diese Diskussion des Verbrechensrückgangs in New York, in den bis heute eigentlich. Ne?
Ja, seit den 90ern. Ja.
Seit den 90ern bis heute. Die offizielle Variante oder die zumindest am häufigsten erzählt wird, ist diese Broken Glass Theorie. Das heißt, man muss einfach nur darauf achten, dass es keine eingeschlagenen Fenster gibt, keine kaputten Telefonzellen, und das erhöht dann die Barriere für Leute, da böse Dinge zu tun. Und es fängt mit kaputten Gläsern an, und wenn es keine gibt, dann hört es auch nicht mit Mord auf. So, okay,
also auf diesem klingt gut. Auf diesem so. Ticket reitet Giuliani gerade seine Präsidentschaftskandidatur, ne? Also das muss man dazu sagen.
Ja. Und klingt ja auch gut. Also damit tritt man ja auch wirklich niemanden auf die Füße. Und es gibt sicherlich viele, viele Leute, die New York ohne zerbrochene Scheiben schöner finden. So. Und deswegen passt das einfach mal genau jedem in den Kram. Inklusive denen, die das Glas verkaufen. Aber wie auch immer, ja. Es schafft ja auch Jobs. Andere Sachen sind dann vielleicht nicht mehr so spannend, aber klingen auch unglaublich plausibel. Ich glaube, das war in Freakonomics. Ja. Dort wird die Theorie aufgemacht, dass es etwas mit der Änderung der Abtreibungspraxis zu tun hat. Ich weiß nicht, ob es auch eine Gesetzesänderung war oder ob das nur ein paar Urteile gab, die gefällt wurden auf
das
eine bestimmte Supreme Court Urteil.
Das genau. war das Roe vs. Wade Urteil.
Genau, und letztendlich bedeutet das...
Es kommen halt weniger ungewollte Kinder zur Welt.
Genau, weniger ungewollte Kinder, weniger ungeliebte Kinder, die werden dann alle nicht Verbrecher. Und okay, ich gebe schon wieder klischee-mäßig verkürzt wieder, aber das soll tatsächlich der Grund gewesen sein. Okay? So.
Und vor ein
das
paar Monaten?
Klingt natürlich nicht mehr so spannend, aber die Zahlen waren ziemlich gut. Mhm. So. Aber da muss man dann plötzlich über viele verschiedene Dinge reden, wie überhaupt erstmal Abtreibung in den USA ist ja ein problematisches Thema. Dann, dass es im Wesentlichen mit Minderheiten zu tun hat, die abtreiben und oder nicht abtreiben und so weiter und so fort.
Konnte sich nicht durchsetzen.
Konnte sich nicht durchsetzen, klingt aber nicht falsch. So, und dann noch, was die Wissenschaft sich überlegt hat.
Genau, und zwar haben Sie festgestellt, dass weltweit die Kriminalitätsraten mit 19 Jahre Verschiebung zur Reduzierung der Bleivergiftung von Kleinkindern fallen. So, und zwar halt nicht nur in den USA, sondern tatsächlich irgendwie über viele Länder hinweg. So, Blei im Blut macht halt aggressiv und vermindert halt irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne und die Frustrationstoleranz. Und da wurden halt irgendwann massive Maßnahmen ergriffen, um die Bleivergiftung zu reduzieren. Also Bleifarben wurden verboten, bleifreies Benzin, erinnert euch dunkel und so weiter und so fort. Ja, und plötzlich stellt man fest, irgendwie hier mit 19 Jahren Verschiebung, also sprich typisches Delinquenzalter, sowas wie 17 bis 25, fällt die Kriminalitätsrate. Ups. Tja, welche Geschichte nun tatsächlich, das ist, was wirklich passierte, wenn wir nie wissen. Ja. Die Wahrheit wird momentan noch von Giuliani geowned.
So ist das. Und plausibel ist das hier auch.
Ja. Ja.
Gut. Wir wollen es euch aber natürlich auch nicht zu einfach machen. Also wir stellen uns jetzt hier nicht hin und behaupten, das sind die drei Sachen, die eine Wahrheit ausmachen und das war's dann. Es ist schlimmer und nicht so einfach. Und
also wir haben...
Lies den Satz,
genau.
Versucht ihn zu verstehen.
So, also die Wahrheit ist halt immer schwierig. Ne? Also es hängt davon ab, unter welchen Umständen sie ausgesprochen wird, von wem, ganz wichtig. Also wenn Al Gore zum Beispiel eine Wahrheit ausspricht, ist sie irgendwie wahrer, als wenn Ron sie ausspricht.
Oder? Kommt hoffentlich drauf an.
wenn du einen Anzug anhast vielleicht. Dann natürlich, zu wem sie gesagt wird, warum. Auch ein wichtiger Punkt, wie sie gesagt wird und wie oft sie gesagt wird. Lustigerweise habe ich diesen Spruch in Griechenland in einem Restaurant gefunden an der Wand.
Don't trust the Greek bearing gifts.
Yeah.
Nee, also ich meine, die Klimakatastrophendiskussion und Werbekampagne und so weiter, die hat ja auch, also die war ja da sehr faszinierend. Al Gore mit seiner Aktion und dann einfach wie mit der Dampfwalze über alle rüber, sehr effektiv gemacht. Und dann ist das einfach das, was ankommt. Also die Wiederholung war ganz klar da, die Breite war ganz klar da, die richtigen Leute, die es gesagt haben, war ganz klar da, die Assoziation war da, alles super. Ob es stimmt, ist dann wieder eine andere Frage. Und die ganzen Löcher in der Dokumentation und Argumentation, ja, linksrum, rechtsrum, können schon sein.
Ist aber gerade die Wahrheit.
ist die Wahrheit. Wie bitte?
Der hat ja seine eigene Wahrheit. Nein, das heißt Konsistenz, weißt du, stick to the story. So, da ist er gut drin. Ich meine, es erfordert halt nicht so viel Hirn. Ja, und das ist natürlich die verkürzte Darstellung, sie ist natürlich nicht wahr. Weiter.
Wann?
Ja, wann? Er hat recht. Dankeschön.
Fehlt das?
Naja, das könnte man unter Umständen verbuchen, aber du hast eigentlich recht, wann fehlt auch.
Klar, es gibt Zeiten für die Wahrheit und es gibt Zeiten nicht für die Wahrheit.
Ja, also ich meine,
also wir haben ja über den Major Consensus Narrative gesprochen und die Dinge, die Wahrheit sein können, weil sie in den Major Consensus Narrative reinpassen. Und nun würde man ja eigentlich meinen, dass der Major Consensus Narrative, dadurch, dass er eine Globalisierung erfährt, nicht nur, dass er globalisiert, die Majority, sondern dass er auch eben, dass es da Feedback-Mechanismen gibt und der Major Consensus Narrative selber sich verändert, dass er dadurch breiter wird. Ja? Also dass mehr Dinge möglich werden. Die ganz besonders billigen Beispiele dafür sind, wenn es dann wieder heißt, die Wissenschaftler in den USA haben festgestellt. Ja? Übrigens, die Artikel in den USA heißen dann immer, europäische Wissenschaftler haben festgestellt. Ja, ist so, weil das Gras auf der anderen Seite ist nun mal immer grüner. Und ich weiß das, ich habe nachgeguckt. Und
zumindest bis es fermentiert wurde.
Und von daher sollte man meinen, dass der Major Consensus Narrative immer größer wird. Aber man kann auch feststellen, dass er zum Teil sich in Anführungsstrichen zusammenzieht, also brutal sich zusammenreißt und dann sind plötzlich gewisse Dinge nicht mehr möglich, nicht mehr zulässig und können auch nicht mehr gesagt werden oder so.
Also ein typisches Beispiel für diese Kontraktion des Major Consensus Narrative war, dass es plötzlich nicht mehr möglich war, kritische Stories über die Sicherheitsbehörden zu bringen. So vor etwa 2, 2,5 Jahren, ihr erinnert euch dunkel, gab es in den amerikanischen Medien gar nicht, in den europäischen Medien fast gar nicht, irgendwelche Geschichten über Sauereien, die Sicherheitsbehörden gemacht haben. Fand nicht statt. War jetzt Kampf gegen den Terror, alle zusammenstehen, so.
A nation under attack.
Genau. Und das ist halt ein typischer Fall für, da ist der mögliche Erzählraum geschrumpft. So, er ist halt wieder größer geworden, so, weil es passte halt nicht mehr. Da war halt zu viel, was wirklich passierte im Weg. Und zu viele Leute wollten es einfach auch nicht mehr. Könnt ihr drauftreten?
Gut, und dann, was passiert mit dem Rest? Der Rest unterteilt sich in Gewinner und Verlierer nochmal, nicht? Also eigentlich hätte ich schreiben müssen, zweiter Platz und dritter Platz. Weil der erste Platz ist ja, man wird die Wahrheit. Zweiter Platz, man wird eine Verschwörungstheorie. Wenn gut, dann eine Verschwörungstheorie, die nicht so schnell ausstirbt und bei der dann auch neuere Fakten einfach wegignoriert werden, weil wir wussten schon immer, dass JFK nicht von Oswald ermordet wurde.
Oder sie werden tatsächlich die Wahrheit, das kommt auch vor. Also es kommt vor, dass Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel Peak Oil, plötzlich die Wahrheit werden. Das ist tatsächlich durchaus möglich, wenn sich die Faktenbasis ändert und genügend Leute an die Verschwörungstheorie glauben, dann kann sie durchaus die Wahrheit werden. Passiert zugegebenermaßen sehr selten, aber tatsächlich so, dass es passieren kann.
Das ist dann die Hoffnung für jede Verschwörungstheorie. We are in it for the long run.
Genau.
Ja, steht da Tropfen, hüllt den Stein und all das. Also das sollte man nicht vergessen. Daran kann man arbeiten. Wie gesagt, Überzeugung durch ständige Wiederholung und Erhöhung der Lautstärke. So, ja, und dritter Platz ist dann, man wird vergessen, und Fringe-Websites. Gut, das unbequeme Fazit, das wir hier ziehen möchten, und ich hoffe, der Sprung ist nicht zu groß, diejenigen, die von euch, die das kapiert haben, was wir gerade erklärt haben, ja, die sind absolut ab sofort verantwortlich für das, was in ihren Gehirnen stattfindet. Ja, tut uns leid. Ihr könnt aber rausgehen und sagen, I don't believe a thing. Und dann hat sich das. Ja, Fazit ist, man baut sich seine Realität selber.
Und man ist dafür verantwortlich, was man aus dieser Realität heraus tut.
Zwangsläufig.
So. Und man wählt sich seine Quellen selbst aus. Man sollte ein bisschen aufpassen, was man sich so reintut. Und ob man es glauben kann, im Bewusstsein dieses stille Postprinzips, was wir irgendwie eigentlich bei allen Medienerzählungen und dergleichen Dingen mehr haben. Ja. Und nichts ist heilsamer, als gelegentlich mal auszubrechen, als irgendwie tatsächlich mal so mal die Wild Fringe, also so die ganz weit draußen Verschwörungstheorien mal ein oder zwei zu lesen, weil dann hat man so einen Blick von draußen auf seine eigene Realitätssicht so. Und man muss da ja nicht bleiben, das ist ja nicht erforderlich. Man kann ja wieder zurückgehen, aber es ist ganz praktisch gelegentlich, da mal ein bisschen rauszugucken.
Und wenn man kann, das Zurückgehen auf die eigentlichen Quellen und die durchlesen, kann ganz erschütternd sein. Also wir haben ja mal vor ein paar Jahren uns mit so einem Thema beschäftigt und dann immer hieß es in der Zeitung, das und das wurde festgestellt, die Wissenschaft in Amerika nämlich.
Amerikanische NASA-Wissenschaftler auf E.
Genau. Und dann denkt man, ach Mensch, hier wird ja tatsächlich mal zitiert, wie die Studie hieß, was ja nicht immer der Fall ist, sondern meistens hat es ja nur eine Studie, wenn du Glück hast, steht da noch von welcher Universität, in welchem Staat oder so ähnlich, manchmal noch ein Autor, und wenn man das alles hat, dann kann man ja googeln gehen und dann kann man sich manche Sachen tatsächlich auch bestellen und dann kriegt man die 400 Seiten. Und wenn man sich die dann auch durchliest, dann stellt man fest, dass das, was da drin steht und das, was das Management Summary ist, nichts miteinander zu tun haben. Da gab es doch diesen anderen Bericht von neulich, wo das Management Summary auch nichts mit dem Bericht zu tun hatte. Hm?
Ja, also die
Klimarat, irgendwas?
Genau. Also der Trend zu Originalquellen ist dank des Internets ja irgendwie doch deutlich stärker. Können wir die letzte Folie noch machen, dann fragen?
Ja, wir machen noch zwei.
Genau.
Dann.
Wir sind jetzt schon bei der letzten Folie. Also wie gesagt, guckt euch Originalquellen an, seht zu, dass ihr nicht den 5. Station stille Post-Summaries in den Mainstream-Medien glaubt, sondern guckt euch die Originalquellen an, versucht irgendwie rauszufinden, was wirklich vor Ort passiert ist. Und wenn es nicht möglich ist, dann guckt euch wenigstens verschiedene Seiten an, verschiedene Quellen, verschiedene Sichten auf die Geschichte.
Genau. Kauft mal Raum und Zeit, der Preis der Unabhängigkeit 8,50 Euro, nicht wahr? Und da kann man Dinge lesen.
Ja, ja, es gibt ja noch diesen schönen Songtext von den Ärzten dieses Jahr. Genau, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und das war tatsächlich eines der erhebenderen Zitate dieses Jahr.
Stimmt, der war gut.
Ja.
Damit.
Ja, ne? Ja, na Gott, ich meine, die haben halt ihre eigene Realität, die ist halt ein bisschen enger. Gut, also die Wahrheit ist das, womit wir sie davonkommen lassen oder womit wir davonkommen. Und damit wollen wir schließen und zu den Fragen übergehen. Vielen Dank.
Ja, ich würde eurem unbequemen Fazit gern noch einen Punkt dazufügen, nämlich die vierte Seite der Geschichte zu streichen. Das, was wirklich passiert ist, das gibt's dann nämlich so gesehen gar nicht.
Ja, das ist ja der Punkt. Forget it. Du kannst nur eine Version der Wahrheit. Kannst behaupten, dass das, was wirklich passiert ist, aber das ist dann nur eine Version der Wahrheit. Aber der Punkt ist natürlich einfach, ne? Die Wahrheit ist das, womit wir sie davonkommen lassen, weil wir nicht widersprechen, weil wir nicht auf andere Dinge hinweisen und so weiter und so fort.
Darf ich die nächste? Hier sitze ich. Ja, ich finde, ihr habt das sehr schön zusammengefasst und auch ein bisschen reduziert, und das ist durchaus positiv zu verstehen. Mit dem Major Consensus Narrative habe ich deswegen ein kleines Problem, weil ihr so tut, als gäbe es den Global Major Consensus Narrative. Und allein schon der Unterschied zwischen dem CNN Consensus Narrative und dem Al Jazeera Consensus Narrative zeigt ja, dass es so uniform, so einheitlich, wie es in eurer natürlich etwas reduzierten Darstellung ist, nicht sein kann.
Ja, das ist richtig. Völlig richtig. Du kannst dir das als kleine Pyramide vorstellen. So, und du hast unten die Archetypen und du hast dann Dinge, die tatsächlich noch regional anders sind und die dann natürlich die Spitze beeinflussen. So, die interessante Problem, und da ist natürlich die westliche Welt und der Rest oder so ähnlich, die sind zum Teil noch sehr weit auseinander bei vielen Dingen, bei den Basics nicht, die scheinen irgendwie der Menschheit gemeinsam zu sein. Ja, aber der interessante Punkt ist halt hier, dass es auf der einen Seite zusammenläuft, ja, und auf der anderen Seite Medien wie das Internet es ermöglichen, dass Leute ihre ganz eigenen Dinger sich in großer Menge selbst erzählen und organisieren. Und dann kann man ja selber anfangen, Fakten zu schaffen oder Fakten zu dokumentieren, was Fakten schaffen ist, interessanterweise. Na, lassen wir das. Nächster.
Ich hätte noch einen Kommentar zum Thema Originalquellen. Ich bin Naturwissenschaftler, man kann das sehr schön sehen im sogenannten Wissenschaftsjournalismus, das heißt Sekundärliteratur über, was ihr gesagt habt, amerikanische Forscher haben festgestellt. Manchmal steht auch ein Journal dabei und wenn man nun über eine Unibibliothek zum Beispiel Zugriff auf diese Journals hat, ist es extrem interessant, sich die Originalartikel anzugucken, denn oft genug hat es überhaupt nichts miteinander zu tun, beziehungsweise der Wissenschaftsjournalist schließt einen der möglichen Schlüsse aus diesem Artikel und präsentiert ihn als die Wahrheit. Aber der Artikel selbst gibt dann immer zu, die Daten lassen vielerlei Interpretationen zu. Und das wird in den Mainstream-Medien völlig ausgeblendet.
Ja, ja, also einer der Gründe im Wissenschaftsbetrieb dafür ist natürlich auch Funding. Also irgendjemand, der tatsächlich da noch einen Grant gibt oder so, liest dann meistens auch nur noch das Abstract. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Zeit für Fragen haben wir denn noch?
Ganz kurz noch?
Keine?
Ich hätte.
Ganz kurz eine Anmerkung zu dem Fazit von wegen Verantwortung. Also Quellenabgleich ist klar, Kontextualisierung und so weiter, Medienkompetenz sich anzueignen. Was mir da fehlte, war halt, dass nicht nur die Wahrheit sich selbst konstruiert wird, sondern auch die Identität. Dass die Leute sich ihre Identität selber konstruieren und drauf scheißen können, jetzt deutsch zu sein oder in Berlin. Und wenn ich in Berlin wohne, muss ich jetzt für Hertha sein. Und wenn ich deutsch bin, muss ich für die deutsche Fußballnational. Aber du zuckst mit den Schultern. Bei jeder WM erlebt man es, dass die sonst wie Linksradikalen auch noch irgendwie so einen Deutsch-Touch kriegen. Und bei der letzten hatten wir es zum Beispiel, dass
Fußball
auch
die
Türken, die hier auf... Ja,
ich will hier nicht über Fußball reden.
Es geht mir halt darum... Auch nicht nur die Wahrheit wird konstruiert und man muss sich verantwortlich in Frage stellen, selbst hinterfragen, sondern auch die eigene Identität und auf diese Vorgaben, Mann, Frau, Geschlechterdebatte, Gender, Deutsch, Schwarz, Weiß. Man sollte die Menschen erstmal als das nehmen, was sie sind, wie sie sich verhalten und sich selber seine Identität konstruieren, was man kann, was man weiß und nicht über solche Außenzuschreibungen, Nation, Pass, Hautfarbe.
Okay, ich glaube, wir müssen eigentlich schon räumen für den nächsten Vortrag, ne? Ja, okay. Ja, dann vielen Dank und ja, Wiedersehen.